Herzlich willkommen, ihr seid im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Alle reden zurzeit gefühlt von künstlicher Intelligenz und das Thema ist zugegebenermaßen wichtig. Es wird geredet über die Gefahren, die von KI ausgehen und über die Chancen, die sie bringt. Aber wenn man sich's mal ganz genau überlegt, was ist künstliche Intelligenz eigentlich und was macht sie so besonders?
Künstliche Intelligenz, das sind Computerprogramme. Und die Besonderheit dieser Programme, ja, dieser künstlichen Intelligenz, ist es nun eben, dass sie autonom sind. Das heißt, diese Programme können Entscheidungen fällen. Die arbeiten selbstständig. Diese jedermann zugänglichen Programme dieser generativen künstlichen Intelligenz, die verändern etwas, was für die Menschheit grundlegend ist, nämlich Wissen. Sie verändern also das Wissenssystem nachhaltig und vor allem in tiefgreifender Art und Weise.
Künstliche Intelligenz ist erstmal nichts weiter als ein Computerprogramm, aber eben eine besondere Art von Programm. Es geht bei uns heute nicht um die technischen Details von KI, aber es geht darum, wie KI funktioniert und was sie mit unserem Wissen macht. Unser Redner ist Ralf Miklas Dobler. Er ist Kunst- und Medienwissenschaftler an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Digitalisierung ist eins seiner Spezialgebiete. Künstliche Intelligenz verändert unser Wissen, ja sogar unsere gesamte Wissensordnung grundsätzlich. Das sagt Ralf Miklas Dobler. Aber er sagt auch, KI unterscheidet sich auch prinzipiell von menschlichem Denken. KI imitiert menschliches Denken, doch wie KI Texte produziert, Bilder entwirft oder Entscheidungen trifft, das tut sie nun mal auf einem ganz anderen Weg und durch eine ganz andere Methode, als wir Menschen das machen. Wie genau KI das macht und warum dieser Unterschied zum menschlichen Denken so wichtig ist, das erfahrt ihr jetzt. Der Vortrag von Ralf Miklas Dobler hat den Titel »Künstliche Intelligenz – Gefahr oder Chance?« Er hat ihn am 12. Mai 2025 beim Kunstverein Starnberg gehalten.
Was habe ich hier vor in der nächsten Zeit? Ich würde am Anfang kurz etwas sagen, einfach zur Definition. Was ist künstliche Intelligenz? Ja, und was für eine Geschichte hat künstliche Intelligenz auch schon? Dann würde ich übergehen und so ein bisschen, da kennen Sie sich wahrscheinlich alle schon aus, ja, aber trotzdem so ein bisschen was zum aktuellen Stand sagen. Ja, was macht künstliche Intelligenz gerade? Ja, wie ist der Stand der Entwicklung? Um von da dann tatsächlich in einem dritten Punkt so ein bisschen auch, ja, auf offene Fragen und Probleme, die sich vielleicht daraus ergeben, zu sprechen zu kommen. Und ich ende dann gerne mit was ganz Schwierigem, nämlich mit einem Blick in die Zukunft, den wir ja eigentlich nicht tun können, weil die Zukunft kennen wir alle nicht, ja. Niemand kennt sie, aber man kann sie ja vielleicht so ein bisschen abwägen und man kann, glaube ich, aus dem aktuellen Stand vielleicht auch schon ein paar Dinge sagen, was man vielleicht in der Zukunft erwarten kann, wie wir uns vielleicht in der Zukunft verhalten sollten, ja, was wir mit KI machen sollten oder auch nicht und so weiter und so fort. Erstens also Definition und Geschichte von künstlicher Intelligenz. Ganz wichtig, das, was heute so langläufig als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, ja, ist ein ganz schwieriger Begriff auch, oder im Englischen dann eben Artificial Intelligence, ja, direkte Übersetzung. Das ist eine Technologie. Das ist ganz wichtig, sich klarzumachen, gell, weil es geistern ja viele Ängste und Befürchtungen da herum. Es ist eine Technologie. Das ist etwas, was man, glaube ich, einfach festhalten muss. Und das ist insofern besonders wichtig, als eben auf der einen Seite Unsicherheit und auf der anderen Seite eben Euphorie, was wir beides aktuell ja eben auch haben beim Thema künstliche Intelligenz. Das ist eigentlich gar nichts Besonderes, sondern so Unsicherheit und Euphorie zugleich. Das ist etwas, was bei einer gesellschaftlichen Verbreitung von neuen Technologien eigentlich immer anzutreffen ist und auch schon immer anzutreffen war. Wenn Sie kurz zurückdenken, Sie werden das wissen, für die katholische Kirche zum Beispiel war der Buchdruck ein Werk des Teufels. Ja, es war was ganz Furchtbares. Heutzutage lesen wir eigentlich schon wieder keine Bücher. Ja. Oder aber auch, wir haben wunderbare Dokumente, die zeigen, wie mal die Menschen darauf reagiert haben, als zum Beispiel die ersten Dampfloks durch die Natur gefahren sind, ja. Und die haben mit Schrecken und Horror reagiert, weil da plötzlich solche stählernen Rosse, die Dampf und Funken ausgespien haben, da durch die schöne Landschaft gefahren sind. Die Menschen hatten Angst vor der Dampflok, ja, vor der Geschwindigkeit, vor dem Lärm, vor dem Feuer und so weiter und so fort. Und man kann das zum Beispiel auch aufzeigen an der Elektrizität, ja, als die Elektrizität eingeführt wurde und das Feuer als Beleuchtungsinstrument und Wärmeinstrument eben abgelöst hat, da musste man Elektrizität irgendwie möglichst positiv verkaufen, ja. Und das ist so eine Art Werbeplakat für Elektrizität, ja. Und Sie sehen, wie heutzutage natürlich nicht mehr ganz korrekt eine schöne, leicht begleitete Frau hier die Glühbirne sozusagen anpreist, als was Göttliches, Reines, Sauberes, ja, Jungfräuliches in Anführungszeichen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Neue Technologien machen Angst, ja, Euphorie und Angst. Und das ist das, was wir gerade bei der künstlichen Intelligenz eben durchaus auch finden. Und doch gibt's natürlich, und das möchte ich kurz aufzeigen, trotzdem gibt's natürlich gewisse Unterschiede. Unterschiede zwischen diesen bisherigen technologischen Erfindungen der Menschheit, kann man sagen, ja, und der künstlichen Intelligenz. Warum? Wenn wir ganz kurz drüber nachdenken, was so Technologien bisher eigentlich waren, und ich zeige hier einfach mal so eine Auswahl, ja, die Dampfmaschine, der PC, oder auch der Roboterarm, ja, KUKA, Augsburg, inzwischen China und so weiter und so fort, dann bestimmt diese Technologien etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Technologien, die sind vorhersehbar, ja, die sind vorhersehbar. Das heißt, diese Technologien, bei denen weiß man, was sie tun, wenn man sie anstellt. Die haben eine ganz klare Aufgabe, diese Technologien. Und wenn ich jetzt die Dampfmaschine anschalte oder wenn ich den PC anschalte, oder auch den Roboterarm, ja, dann ist eben das, was da gemacht wird, vorhersehbar. Das heißt, die Aktionen dieser Technologien, die sind verständlich. Wir wissen auch, warum sie das tun, ja. Und sie sind vor allem unter Kontrolle, komplett, ja. Das ist das, was die bisherige technologische Entwicklung auszeichnet, egal ob elektronisch oder mechanisch. Beim Einschalten ist einfach klar und bewusst, welche Aktionen ausgeführt werden. Und da ist jetzt eben der entscheidende Unterschied zu dem, was wir als künstliche Intelligenz heutzutage bezeichnen. Denn künstliche Intelligenz, das sind Programme, Computerprogramme, ja, die auf Computern laufen, die auf Computern ausgeführt werden und die eben aus diesen berühmten Algorithmen bestehen. Und die Besonderheit dieser Programme, ja, dieser künstlichen Intelligenz, ist es nun eben, dass sie autonom sind. Das heißt, diese Programme können Entscheidungen fällen, ja, autonom Entscheidungen fällen, wenn sie Maschinen steuern, wenn sie mit Autos fahren oder wenn sie irgendwelche menschlichen Roboter betreiben. Künstliche Intelligenzen arbeiten also, und das ist der Unterschied zu allem, was bislang Technologie ausgemacht hat, so Programme, die man künstliche Intelligenz nennt, die arbeiten selbstständig. Ja, die registrieren bestimmte Gegebenheiten mit Sensoren, ja, und sie reagieren dann unterschiedlich auf die jeweilige Situation. Nicht nur das, längst können diese Programme beziehungsweise die Systeme oder ganz genau müsste man heutzutage sagen Modelle, ja, die KI-Modelle, die können sogar aus dem Ergebnis des eigenen Tuns lernen. Ja. Künstliche Intelligenz kann lernen, sie verbessern also die Ausführung der ihnen obliegenden Aufgabe ununterbrochen, was eben dann nichts anderes ist als dieses berühmte maschinelle Lernen. Also Programme, die lernen können. Und all das, das erinnert nun eben an eine Art des Verhaltens, ja, das wir eigentlich vom Menschen kennen. Und tatsächlich zeigt eben ein Blick in die Geschichte der künstlichen Intelligenz, der jetzt gar nicht zu tief sein soll, dass bei der Entwicklung von diesen Programmen, von dieser Technologie, von Anfang an tatsächlich nicht die Körperkraft des Menschen effizienter gemacht werden soll, wie bei der Dampfmaschine zum Beispiel, ja, sondern dass bei dieser Entwicklung es das Ziel war, von Anfang an menschliche Denkprozesse, das heißt das, was im menschlichen Gehirn abläuft, mittels Computerprogrammen zu imitieren, ja, vorerst mal nicht zu ersetzen, aber diese Programme sollten menschliches Denken imitieren. Und der Anfang von dieser Idee, der ist ganz genau festzulegen, der geht auf das Jahr 1955 zurück, als eben mehrere Wissenschaftler einen Vorschlag für eine Summer School gemacht haben, die dann 1956 stattgefunden hat. Und die haben damals eben angenommen, als Mathematiker angenommen, dass man jeden Aspekt des menschlichen Denkens, des menschlichen Verhaltens so präzise mathematisch beschreiben kann, dass eine Rechenmaschine, das heißt, dass ein Computer diese imitieren, nachahmen kann. Gell? That a machine can be made to simulate it. Menschliche Intelligenz simulieren über ein Rechenprogramm. Und das ist die Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz. Also die von Anfang an, das ist auch etwas, was man sich klar machen muss, die von Anfang an den Menschen letztendlich nachahmen sollte, imitieren sollte. Von Ersetzen des Menschen war damals noch nicht die Rede. Das hört man heutzutage oft, dass künstliche Intelligenz irgendwann mal den Menschen ersetzt. Das war in dieser ursprünglichen Idee nicht dabei. Jetzt war es aber leider so, dass vorerst in der Folge der 50er Jahre die Leistung der Rechner insbesondere, ja, die das alles berechnen sollten, so gering war, dass diese Artificial Intelligence, diese künstliche Intelligenz, die hier in einer den Menschen vergleichbaren Art hergestellt werden sollte, die hat einfach nicht ausgereicht. Das heißt, es begann eine gewisse Zeit, in der künstliche Intelligenz überhaupt gar nicht mehr modern war. Keiner mehr hat über künstliche Intelligenz gesprochen oder nachgedacht, ja. Bis man dann auf die Idee gekommen ist, das menschliche Gehirn letzten Endes elektronisch zu simulieren über sogenannte künstliche neuronale Netzwerke. Ich gehe da gar nicht arg viel weiter in die Tiefe, aber menschliche Gehirnsynapsen, die eben auch mit Stromstößen letztendlich funktionieren und arbeiten, hat man technologisch abgebildet. Warum hat man das gemacht? Weil man über so ein künstliches neuronales Netzwerk, ähnlich wie das menschliche Gehirn, eben aussagenlogische, Achtung Mathematik, aussagenlogische Funktionen für Entscheidungsfragen abbilden konnte. Das heißt, man konnte abbilden, rechnerisch, technologisch, nein, ja und oder, ja, also Negationen, Konjunktionen, Disjunktionen und so weiter und so fort. Elektronisch kann man das jetzt abbilden. Ja, und dann ging es relativ schnell, denn es ist eben ein Phänomen dieser Rechnerentwicklung, der PC-Entwicklung, der Chip-Entwicklung, dass die sich exponentiell entwickelt. Das heißt, was so ein PC leisten kann. Ja, und es war eben Anfang der 90er Jahre der Moment erreicht, wo dann diese Rechenleistung ausgereicht hat, um eine künstliche Intelligenz darauf laufen zu lassen, die das erste Mal den Menschen in seiner Denkfähigkeit, in dem, was sein Gehirn leistet, übertroffen hat. Und Sie kennen, glaube ich, alle das Programm, die künstliche Intelligenz, die das war. Das war der berühmte Deep Blue, der Schachcomputer Deep Blue, der 1997 gegen Garry Kasparov eben einen ganzen Wettbewerb aus 6 Partien unter Turnierbedingungen gewonnen hat. Ja, und warum war das der Fall? Das war eben möglich, weil dieser Computer, die künstliche Intelligenz, das Programm, nicht nur alle möglichen Züge von dem Gegner, von Kasparov, berechnen konnte, ja, er wusste ganz genau, wie man Schach spielt, sondern weil er eben bei der Analyse von Tausenden von Partien auch Muster erkannt hat, wie Kasparov eigentlich spielt und entsprechend seine eigenen Züge angepasst hat. Das Programm, also die künstliche Intelligenz, die diesen Computer gesteuert hat, hat also gelernt, ja, hat verstanden, wie das funktioniert und ist immer besser geworden, um jeden Spielzug von Kasparov also in gewisser Weise begegnen zu können und dessen Sieg zu verhindern. Und es dauerte keine 14 Jahre, dann waren KI-Systeme fähig über Spracherkennung, das ist etwas, was für uns heutzutage völlig normal ist, aber 2011, ist eigentlich noch gar nicht so lang her, war es dann soweit, dass KI-Systeme über Spracherkennungsprogramme umfangreiche Fragen, die man an sie stellt, analysieren konnten. Das heißt, sie konnten Fragen verstehen, müssen wir sagen, ja, und dann eben in einem ungemein schnellen Entscheidungsprozess in Wortform Antworten geben konnten. Das heißt, das Erkennen von gesprochenen Worten durch den PC, durch den Computer und das Analysieren dessen, was gefragt ist, und dann das wieder Antworten darauf mit menschlicher Sprache. Das ist das, was hier 2011 mit dem Programm Watson von IBM passiert ist. Legendär ist es deshalb, weil es eben 2011 die berühmte Spielshow Jeopardy, die gab es auch mal im deutschen Fernsehen eine Zeit lang, Jeopardy gewonnen hat. Ja, gewonnen hat, weil die zugrunde liegende künstliche Intelligenz eben die Antworten des Moderators, bei Jeopardy muss man Fragen stellen auf Antworten, ja, und diese künstliche Intelligenz konnte eben die Antworten des Moderators besser als alle Kandidaten in die zugehörigen Fragen, das ist das System des Spiels, umwandeln. Wie das funktioniert, kann und soll hier jetzt nicht ausgeführt werden, aber ich habe es gerade schon angedeutet, jeder von Ihnen, jede von Ihnen, die natürlich Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant und so weiter benutzt, die oder der spricht mit ähnlichen künstlichen Intelligenzen. Damit ist allerdings bereits ein weiterer Entwicklungsschritt der KI-Geschichte berührt, weil dieser Schachcomputer Deep Blue und Watson, die haben ihre Ergebnisse generiert, indem sie auf eine unglaublich große Datenbank zurückgegriffen haben, die eben abgespeichert war in einem gewissen Speichermedium. Und von dort wurden die Informationen sowohl beim Schachspiel als auch bei Jeopardy abgerufen. Bei Watson, bei dieser Jeopardy-KI, waren das 100 Gigabyte. Das ist für uns heutzutage ein Witz, 100 Gigabyte. Damals waren es 100 Gigabyte. Und in diesen 100 Gigabyte waren eben Wörterbücher, Enzyklopädien und so weiter abgespeichert. Die modernen KI-Systeme, die wir heutzutage benutzen, also besonders diese Sprachassistenten, über die man mit dem Handy sprechen kann, die sind mit dem Internet verbunden. Ja, logisch. Das Handy ist mit dem Internet verbunden zum Beispiel. Und auch die Dinge hier sind mit dem Internet zu Hause verbunden. Und das hat zur Folge, und das ist ein ungemeiner Zuwachs an Informationsfülle, die können eben alle Informationen abrufen, die im Internet zur Verfügung steht, ja, wenn man mit ihnen spricht. Und all diese Informationen können sie in ihre Antworten einbauen. Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt, diese Vernetzung quasi im Internet von solchen KI, von solchen sprechenden künstlichen Intelligenzen. Wenn wir also kurz zusammenfassen hier, was gesagt wurde, künstliche Intelligenzen sind also Computerprogramme. Dennoch, ich habe es immer wieder so ein bisschen betont, gell, sind Programme, die auf Computern laufen, auf Rechnern laufen. Ja, Computer sind nichts anderes als Rechner. Ihre Bedeutung ist es, selbstständig Sachverhalte erkennen zu können, Entscheidungen treffen zu können und dann eben das Ganze zu einer Aktion oder zu einer Präsentation eines Ergebnisses zu führen. Das ist der ganz entscheidende Unterschied zu allen Technologien, die es bislang gab, die für die jeweilige Aufgabe oder den jeweiligen Bereich richtige Handlung wird auf der Grundlage von umfangreichen Daten berechnet und ohne in die Form von elektronischen Daten übertragene Informationen und Wissen kann es aber dadurch auch keine künstliche Intelligenz geben. Also auch das ist vielleicht wichtig, sich klarzumachen. Künstliche Intelligenz ist ein Resultat der Digitalisierung. Ja, alles, was eine künstliche Intelligenz kann, muss in digitaler Form vorliegen. Ja, wenn hier irgendwo ein Buch liegt, dann kann das eine künstliche Intelligenz nicht. Wenn ich das Buch digitalisiere, dann kann die künstliche Intelligenz damit umgehen. Und das erklärt auch vielleicht, warum künstliche Intelligenz jetzt gerade in den Jahren so einen großen Aufwind hat, ja, weil die Digitalisierung über uns, ich sage mal ganz grob, eben im Jahr 2000 ja reingebrochen ist, ja. Und zuerst hatten wir Digitalisierung und all das, was die Digitalisierung gemacht hat, all die Daten, ja, die jetzt vorliegen in digitaler Form, die kann man jetzt benutzen für die künstliche Intelligenz. Die Regeln und die Prozesse, die hinter diesen Operationen stehen, führen dann eben diese berühmten, nur damit das Wort auch mal gesagt ist, die berühmten Algorithmen aus, ja, die nichts anderes sind. Algorithmen sind mathematische Handlungsanweisungen, die also in den Rechnern, in den Computern eben ablaufen. Und entscheidend wichtig ist eben die Fähigkeit von diesen Algorithmen nicht nur zu klassifizieren und Vorhersagen zu treffen, sondern die können eben, die können lernen, die können sich selbst weiterentwickeln, ja. Die können aus Fehlern auch lernen und Resultate ziehen. Das heißt, Entscheidungsprozesse rechnerisch auf der Grundlage von Daten und dann eben die eigenständige Weiterentwicklung, das sind diese ganz, ganz entscheidenden Dinge. Und diese Dinge, die reichen eben aus, um bei vielen, und ich denke nicht zu Unrecht, sicherlich ein bisschen ein unbehagliches Gefühl auszulösen, weshalb ich jetzt zum zweiten Punkt komme, zum aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungen. So, künstliche Intelligenz entscheidet und agiert seit langem in vielen Bereichen. Ja, das ist jetzt wirklich nichts, was in den letzten 1-2 Jahren passiert ist, obwohl in den letzten 1-2 Jahren künstliche Intelligenz plötzlich jedermann bekannt geworden ist. Aber Industrie und Wirtschaft nutzen die Technologie schon inzwischen seit Jahrzehnten, um Daten zu analysieren, um in der Produktion und Innovation die Effizienz zu steigern und natürlich auch um Kontrollfunktionen auszuüben. Im Bereich der Medizin ist der Gebrauch von künstlicher Intelligenz inzwischen auch bekannt, teilweise sogar gängig. Ja, in letzter Zeit wurde viel über das große Potenzial zur Krebserkennung diskutiert, weil so spezielle künstliche Intelligenzen, spezielle Programme eben aus Millionen von Bildern, die man in sie eingespeist hat, zwischen gutartigen und bösartigen Gewebeveränderungen unterscheiden können und dadurch Aussagen darüber treffen können, ob Hautkrebs, Brustkrebs und so weiter vorliegen könnte oder auch nicht. Inzwischen können auffällige Haut- oder Gewebeveränderungen mit so hoher Genauigkeit klassifiziert werden, dass also die Diagnostik derartig verbessert ist, dass der Arzt eigentlich nur noch ganz am Schluss kurz drauf guckt und bestätigt, dass das, was die künstliche Intelligenz da rausgefunden hat, auch richtig ist. Ja, und ein anderer Bereich, der aber auch schon längst gängig ist und den Sie alle kennen, zum Beispiel wäre das autonome Fahren, ja, dass also so künstliche Intelligenzen, Programme im Auto dafür sorgen, dass ein Auto erstens mal selbstständig fährt, aber dass es vor allem sicher fährt, dass es die Spur hält, dass es anhält, wenn die Ampel rot ist, dass es anhält, wenn auf dem Zebrastreifen jemand geht, dass es nicht zu dicht auffährt und so weiter und so fort. Große Zukunftsvisionen, ja, vielleicht irgendwann fließen vielleicht elektronische Autos mit ihren entspannt im Innenraum sitzenden Passagieren, ja, die lesen oder schreiben oder schlafen oder was auch immer, aus dem Umland von Starnberg und vom Ammersee, ohne Stau und Abgase, elektronisch gesteuert und mit KIs miteinander verbunden an Arbeitsplatz in München. Ja, das sind so Visionen, die sind gar nicht so schlecht. Ja, also das wäre sowas, wo vielleicht KI durchaus etwas Positives beitragen könnte. Und nur um die Breite aufzuzeigen, ich gehe gar nicht groß drauf ein, gell, das alles sind Bereiche, in denen künstliche Intelligenz längst uns im Alltag begegnet, ja, ob wir wollen oder nicht. Die künstliche Intelligenz wird in der Gesichtserkennung, bei der Strafverfolgung eingesetzt. Es gibt Übersetzungsprogramme, ja. Wir nutzen heute noch ein Wörterbuch, ja. Also wir geben ganze Texte ein und das wird übersetzt. Qualitätskontrolle wird KI zum Beispiel übergeben. Wir alle kennen so Sachen wie Amazon oder Spotify oder Netflix, wo man mal eine Weile eingekauft hat oder geschaut hat oder gehört hat und plötzlich weiß, der Algorithmus, die künstliche Intelligenz, ganz genau, was man braucht, was einem gefällt, was man als nächstes kaufen muss und so weiter und so fort. Ja, auch in der Landwirtschaft wird es inzwischen durchaus gebraucht. Ja, Bodenproben, ressourcenschonend, ja, Kraftstoff sparen und so weiter und so fort. Und ganz großer Bereich für künstliche Intelligenz natürlich die Robotik. Die Polizei in Bayern hat dieses Modell von Boston Dynamics, also aus den USA, in der Testphase gehabt und haben das übernommen. Und das ist durchaus natürlich ein bisschen scary, weil das von der Form her an einen Hund erinnert, ja. Aber es ist eben ein Hund in Form eines Roboters, der anstatt eines Kopfes einen Sensor hat, das heißt eine Kamera und verschiedene andere Sensoren, und der eben verschiedene Aufgaben für die Polizei erledigen kann. Ich will mich hier aber nicht aufhalten, weil ich eben wo ganz Bestimmtes hin will, weil interessanterweise eben, wie schon gesagt, diese Auswahl an Anwendungen hier in den letzten 10 Jahren schon entwickelt wurde und auch erprobt wurde, ja, ohne dass in der Breite der Bevölkerung irgendwie eine Diskussion über künstliche Intelligenz entstanden ist. Ja, das ist so in den Alltag, wurde das nach und nach integriert, genauso wie diese Sprachassistenten, Alexa und so weiter und so fort. Aber irgendwann kam der Moment, und das ist eben noch nicht so lange her, als die künstliche Intelligenz in einen weiteren Bereich menschlicher Tätigkeit eingedrungen ist. Und das ist ein Bereich, der Sie alle, glaube ich, beschäftigt. Nämlich interessanterweise in einem Bereich, der eigentlich gesellschaftlich ja eher marginalisiert wird. Ja, ich glaube, das wissen wir leider auch alle. Du hast vorher berichtet vom Atelier, das abgerissen wird und so weiter, gell? Wo haben Künstler heutzutage noch ihren Ort? Dennoch kümmert sich künstliche Intelligenz seit kurzem, seit wenigen Jahren interessanterweise um den Bereich der Kreativität. Ja, das heißt, diese KI-Modelle werden so programmiert, dass sie vermeintlich zumindest kreative Ergebnisse liefern können. Der Grund also, weshalb gegenwärtig so viel und so kontrovers über KI gesprochen wird, ist ganz genau genommen die Entwicklung von einer ganz spezifischen Art von künstlicher Intelligenz, nämlich der sogenannten generativen, schöpferischen, ja, der generativen, schöpferischen künstlichen Intelligenz, also von Modellen, die eben etwas erzeugen können, die etwas hervorbringen können, ja, die geradezu vermeintlich schöpferisch tätig sind. Und ich denke, einige von Ihnen kennen das. Tatsächlich sind die Ergebnisse von dieser generativen künstlichen Intelligenz beeindruckend. Ja. Im Jahr 2016, das ist also 8 Jahre her inzwischen schon, im Jahr 2016 hat man einem sogenannten Generative Adversarial Network 3D-Scans, dreidimensionale Scans von 346 Rembrandt-Gemälden eingespeist. Man hat es gescannt, digitalisiert, ja, das ist der entscheidende Punkt, digitalisiert. Und dann hat man zu der künstlichen Intelligenz, zu dem Programm gesagt, sie solle daraus einen neuen Rembrandt errechnen aus den Daten. Und die KI kannte also nicht nur die formalen Muster von Rembrandt, sondern weil das eben ein 3D-Scan war, konnte sie auch ganz genau die Pinselstriche analysieren, ja, das Pastose, die Farbschichten und so weiter und so fort. Und das hat sie dazu befähigt, einen sogenannten Next Rembrandt herzustellen, der dann wiederum mit einem 3D-Drucker auf eine Kunststoffplatte aufgebracht wurde. Und es war damals so 2016, also man hat es dann Experten, Kunsthistorikern präsentiert und selbst Experten waren von diesem Ergebnis mehr als überrascht. Ja, das, was die künstliche Intelligenz in einem Druck, in einem dreidimensionalen Druck geliefert hat, war zumindest mit Laienaugen, aber auch für viele Experten von einem echten Rembrandt des 17. Jahrhunderts nicht mehr zu unterscheiden. Und da eben solche KI-Modelle, die sowas machen und machen können, keine kulturelle Prägung haben, keinen Stil haben, nicht eine Geschichte haben, ja, keine bestimmten Materialien zur Verfügung haben, wie jetzt Rembrandt zum Beispiel damals im 17. Jahrhundert, kann man die Modelle, diese Programme auf verschiedenste künstlerischen Erzeugnisse ansetzen, sage ich mal. Ja, man kann Vergleichbares auch mit chinesischen Tuschezeichnungen machen. Ja, ganz anderes Ende der Welt. Und wenn man zu einer künstlichen Intelligenz dann chinesische Tuschezeichnungen einspeist, dann spuckt sie eben chinesische Tuschezeichnungen aus, die sie selbst neu berechnet hat oder, ich setze es natürlich in Anführungszeichen, gezeichnet hat, gemalt hat. Das KI-Modell erkennt also die Muster und lernt dann eben in verschiedenen Trainingsschleifen ein perfektes Imitat, ja, dieses originalen menschlichen Stils herzustellen. Also eine Zeichnung, die wir zwar topografisch und historisch einordnen können, die aber im Fall der Tuschezeichnungen nicht in China, sondern in Princeton in den USA entstanden ist. Und was mit bildender Kunst funktioniert, und ich schätze, das haben Sie in den Medien in den letzten Tagen oder vielleicht auch im letzten Jahr schon mehrfach gesehen, das funktioniert natürlich auch mit Musik und das funktioniert auch mit Literatur. Das funktioniert sogar mit ganzen Fotos, Filmen und dass nun die Tatsache, dass diese Produkte der menschlichen Kultur sich so schnell und letztlich einfach reproduzieren und auch imitieren lassen. Ja, also die Kunstwerke, die wir gerade gesehen haben, das hat insbesondere natürlich in der Kulturbranche ja zu tiefer Verunsicherung geführt. Zweifelsfrei werden sich auch, das ist abzusehen, in diesem Bereich, dazu später vielleicht noch kurz was, in diesem Bereich mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz größere Veränderungen anbahnen. Ja. Nun, die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und insbesondere der generativen künstlichen Intelligenz, über die wir hier gerade sprechen, das sind die Large Language Models, ja, die großen Sprachmodelle, ja, die jetzt etwas ganz Neues bieten. Alles, was wir bislang gesehen haben, das haben Profis gemacht, ja. Die wissen, wie man programmiert, die wissen, wie man Daten einspeist, die wissen, wie man mit einer künstlichen Intelligenz umgeht. Diese Sprachmodelle, die jetzt gerade am Verbreiten sind, die bestechen nun durch etwas ganz Neues, nämlich durch eine ungemeine Nutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit. Das heißt, die Anwendungsbreite und die Zugänglichkeit ist ungemein niederschwellig. Jedermann ohne irgendwelche Kenntnis von Informatik, Mathematik, Programmiersprachen oder sonst irgendwas zu haben, kann nun auf diese KI-Modelle zugreifen und diese Modelle eben damit beauftragen, irgendwelche Aufgaben auszuführen. Und das berühmteste Modell, das ist eben unser in aller Munde gerade befindliche ChatGPT. Ja, ChatGPT, ein Sprachtransformator. GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer, weil eben dieses Programm ja genau das kann. Es kann Sprache in schöpferischer Weise transformieren, weil es im Voraus mit gewissen Daten trainiert wurde. Genau genommen handelt es sich hierbei um ein Kommunikationswerkzeug. Ja, man kann mit ChatGPT ja sprechen und ein Kommunikationswerkzeug, das eben eine ungemein große Informationsmenge besitzt und diese Informationsmenge im Sprechen, im Text ausgeben, in schöpferischer Weise umwandeln kann. Und ChatGPT, ja, hier nur ein Beispiel, ChatGPT und vergleichbare Programme sind natürlich längst, und auch das wissen Sie alle, weil es in den Medien ist, zum Schrecken zum Beispiel von Bildungseinrichtungen und Universitäten und Hochschulen geworden, weil sie heutzutage eben nahezu alle schriftlichen Aufgaben und Fragen wirklich in perfekter Art und Weise beantworten können. Und diese ganze transformative Leistung von diesen Sprachmodellen, die wird dann deutlich, wenn die Spracheingabe eben nicht zu einem Text führen soll, sondern wenn man mit einer simplen sprachlichen Eingabe ein Bild erhält. Ja, ich habe das gestern gemacht, da habe ich gesagt, male ein Bild von Utting im Stil des Impressionismus. Ja, jetzt ist das natürlich weder Utting noch ist es impressionistisch wirklich, aber dennoch, man sieht, in welche Richtung das hier gerade geht mit diesen Sprachmodellen und vor allem, das ist das Wichtige, gell, diese Zugänglichkeit. Jedermann kann es. Jeder kann es. Ja, man muss nur die Seite auf dem PC aufmachen oder sich die App aufs Handy herunterladen. Und damit komme ich dann zum dritten Punkt, offene Fragen und ungelöste Probleme, die sich daraus ergeben. Nun, ein Problem, und ich spreche vielleicht eher über Probleme, die jetzt nicht im Vordergrund in den Medien gerade überall diskutiert werden, wie, was macht das mit Schulen und mit Bildungssystemen? Nee, es geht noch viel weiter, weil diese jedermann zugänglichen Programme dieser generativen künstlichen Intelligenz, die verändern etwas, was für die Menschheit und für den Menschen grundlegend ist, nämlich Wissen. Wissen, ja. Wissen, gesichertes Wissen, an dem man sich orientieren kann. Sie verändern also das Wissenssystem nachhaltig und vor allem in tiefgreifender Art und Weise. Und auch das ist eigentlich nichts Neues, weil solche Veränderungen im Wissenssystem eben oft geschehen, wenn neue Technologien erfunden werden. Man kann dann nochmal an den vorher schon erwähnten Buchdruck natürlich denken, ja. Den letzten umfangreichen Wissenswandel, den wir hatten, den hat tatsächlich die Digitalisierung gebracht. Das haben wir alle noch miterlebt und das Internet natürlich, ja, weil wer was wissen wollte, und das haben wir alle erfahren, diesen Übergang, der ist ja dann nicht mehr in die Bibliothek gegangen oder geht nicht mehr in die Bibliothek oder ins Bücherregal oder greift nicht mehr zum Buch, sondern wenn man was wissen will, dann, ja, dann benutzt man eine Suchmaschine. Ja, googeln ist ja das gebräuchliche Wort dafür. Und damit hat sich übrigens auch die Legitimation von Wissen verändert, weil heutzutage hört man oft, ja, das steht bei Wikipedia. So, deshalb stimmt's, ja, steht bei Wikipedia. Oder das habe ich gegoogelt, ja, und damit ist das Wissen legitimiert. Es ist also eine glaubhaftere Begründung heutzutage als ja, wie das vielleicht früher war, das habe ich in der Schule gelernt oder das steht in der Zeitung oder so, ja. Also das kriegt zumindest bei den jüngeren Generationen ganz offensichtlich Konkurrenz. Und diese daraus resultierenden negativen Veränderungen, ja, wie Verschwörungstheorien, alternative Fakten, Fake News und so weiter, ist ja alles eine Folge der Digitalisierung in der Masse. Das haben wir ja alle in den letzten Jahren schon mitgekriegt. Aber da sind wir jetzt noch gar nicht bei der KI, ja, das ist Digitalisierung und so weiter und so fort. Mit der generativen KI, ChatGPT zum Beispiel, da tritt jetzt ein ganz neuer Akteur des Wissens auf die Bühne, weil wenn man jetzt ChatGPT mit Google vergleicht, dann müsste eigentlich der Unterschied ganz deutlich werden. Während solche Suchmaschinen Informationen und Wissen bereitstellen, das irgendwo irgendwann mal von anderen Menschen eben digital oder in digitalisierter Form bereitgestellt wurde. Ob das Wissen richtig ist oder falsch, ist eine andere Frage, ja. Aber all das, was man hier bei Google findet, das haben Menschen produziert, ja. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und die Menschen haben es dann irgendwann mal digitalisiert oder digital eingestellt. Dahingegen sind die Antworten von ChatGPT, von solchen Sprachmodellen, in der Art und Weise, wie ChatGPT das macht, noch nie zuvor formuliert worden, ja. Das ist was ganz Neues. Tatsächlich. Während also bei den Treffern der Suchmaschine oder der Suchanfragen letztendlich auch man das zurückverfolgen kann, ja, über Referenzen und so weiter und so fort, die letztlich dann irgendwann eben doch zum Produzenten von dieser Information und vom Wissen führen, sind die Ergebnisse bei ChatGPT zumindest ganz eigene, originelle, nennen wir es positiv, kreative Beiträge, deren Referenzen eben nicht präzise erfasst werden können, ja. Die Problematik ist bei den Entwicklern natürlich längst bekannt. Es gibt inzwischen auch solche Sprachmodelle, die dann Anmerkungen machen und so weiter und sagen, angeben, wo sie es herhaben. Aber das Grundproblem bleibt, aktuell verändert sich eben die Wissensordnung in der Gesellschaft, da die Produktion von Wissen, das ist der ganz entscheidende Punkt, die Produktion von Wissen wird einer Technologie übergeben und diese Technologie ist außerordentlich gewandt, dabei grammatikalisch korrekte Sätze zu produzieren. Und wie ChatGPT zu diesen Aussagen kommt und so weiter, das können wir ja gar nicht überprüfen. Ja? Wir müssen es halt übernehmen, was ChatGPT uns da ausspuckt. Ich verzichte darauf, darzustellen, wie ChatGPT das tatsächlich macht, das heißt, wie es funktioniert. Es sei lediglich gesagt, dass diese generative KI natürlich nicht denken kann. Ja, logisch. Sie kann auch nicht wirklich verstehen, was wir sagen. Sie kann auch nicht im menschlichen Sinne sprechen und denken. Und auch wenn es schwer zu glauben ist, ChatGPT, diese Sprachmodelle, was die tun, ist eigentlich ganz simpel. Die erkennen Muster und Regelmäßigkeiten. Muster und Regelmäßigkeiten in der Sprache. Und die bedienen sich dann einer Rechenoperation, und zwar einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das, was ChatGPT ausspuckt, ist das Resultat einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, bei der eine Prognose getroffen wird, welcher Wortteil auf das vorherige folgen muss. Und wenn man sich das klar macht, dann ist es eigentlich umso erstaunlicher, dass das tatsächlich funktioniert. Ja. Ja, damit hat die künstliche Intelligenz übrigens auch einen neuen Zweck erhalten mit diesen Sprachmodellen, die aktuell State of the Art sind, ja. Denn es geht jetzt ganz offensichtlich eben nicht mehr darum, menschliches Denken zu imitieren, sondern hier wird jetzt tatsächlich in einem ganz anderen Weg eigentlich was Neues gemacht. Ja, das ist keine Imitation mehr von menschlichem Denken, wenn ich Text erzeuge durch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das macht unser Gehirn nicht. Wir machen keine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn wir sprechen. Ja, ChatGPT macht es. Aber genau. Zweiter Punkt in aller Eile noch: Daten. Ja, alles das, was digital vorliegt und von diesen künstlichen Intelligenzen dann eben benutzt wird, ja, um irgendwas zu tun. Daten, die Grundlage für alles, was künstliche Intelligenz machen kann, für die gesamten Funktionen der künstlichen Intelligenz, das heißt, alles, was digital ist und digitalisiert wurde, kann von künstlicher Intelligenz benutzt werden, ja, ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn es nicht so wäre, und die Thematik haben Sie den Medien, der Presse sicher auch schon entnommen, die Firmen, die künstliche Intelligenz entwickeln und bereitstellen und dann auch hier in Europa bereitstellen, die sitzen eben alle außerhalb von Europa. Ja, wir haben in Europa so gut wie keine recht wenige berühmte große Firmen, die künstliche Intelligenz entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, all die Daten, die wir hier, wenn wir künstliche Intelligenz benutzen, verarbeitet werden, die kommen grundsätzlich mal aus den USA. Oder andersrum gedacht, wenn wir künstliche Intelligenz benutzen, die dann zum Beispiel von OpenAI im Fall von ChatGPT kommt oder Sprachassistenten von Apple oder sowas, ja, dann schicken wir unsere Daten, das, was wir eingeben, ja, also dass ich vorher gesagt habe, machen Bild oder sowas, das schicken wir in die USA. Ja, und das schicken wir nicht nur in die USA, das schicken wir hier zu diesen privatwirtschaftlich agierenden und denkenden Unternehmen. Das heißt, wir, und das ist ja das Lamento der Politik, nicht ganz zu Unrecht, ja, wir sind natürlich bei dieser KI-Entwicklung in Europa zutiefst abhängig, aktuell vom US-Markt und auch von chinesischen Unternehmen. Unsere Daten werden abgegeben und wir trainieren damit eben die KI-Systeme ja in den USA beziehungsweise inzwischen auch in China. Das kann Folgen haben, zum Beispiel Folgen, die dann sogar in einer Art Diskriminierung enden. Denn wenn man Bildgeneratoren, und ich habe mal absichtlich einen anderen benutzt, nicht ChatGPT, sondern Stable Diffusion, wenn man da eingibt, mach mal bitte ein junges Mädchen am See, ja, dann kommt das hier raus. Das junge Mädchen am See, das ist ganz offensichtlich eine westliche, europäische, weißhäutige Person mit rotem, langen Haar, die schlank ist, etc. Ja. Ich habe hier nicht gesagt, dass ich nicht irgendwie eine schwarze, asiatische Frau mit ein paar Kilo Gewicht mehr haben möchte, sondern Stable Diffusion, junges Mädchen, sieht so aus. Ja. Und das ist gefährlich natürlich auch, weil das bei Benutzern ein Bild prägen kann. Ja, ein Bild prägen kann, in dem Fall jetzt, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das harmlos ist oder nicht. Ja, viele würden sagen, es ist eben nicht harmlos, wenn junges Mädchen das ist, wenn das der Prototyp für junges Mädchen ist. Ja. Das sind Probleme, die warum passieren? Weil Stable Diffusion einfach Daten hat. Und die Daten, die Stable Diffusion zur Verfügung hat, die sagen, junges Mädchen ist weiß und schlank und hat vielleicht auch noch lange Haare. Ganz kurz noch ein Hinweis natürlich darauf, aber das ist eigentlich allen klar. Diese künstliche Intelligenz und die Rechner und die Computer, die brauchen wahnsinnig viel Strom. Das heißt, das Energieproblem ist völlig ungeklärt. Und gerade wir hier in Deutschland im aktuellen Stand, wir haben echt ein Problem. Ja, also den Strom irgendwo herzukriegen für diese ganzen KI-Programme, für die PCs, für die Rechenleistung, ist unglaublich schwierig. Ist so schwierig, auch das haben Sie vielleicht gelesen, Google überlegt, eigene kleine Atomkraftwerke zu bauen, um den Strom zu kriegen, den eben diese KI-Programme brauchen. KI braucht wahnsinnig viel Strom, weil die Rechenleistung einfach so groß ist, dass es viel Strom kostet. Das ist etwas, was uns in Zukunft eben auch noch beschäftigen wird. Ja, und dann, und damit komme ich zum Ende langsam, dann ist natürlich das ganz große Thema, dass in einer ökonomisch-wirtschaftlich getriebenen Entwicklung, die natürlich auch hinter KI steckt, viel zu wenig bedacht wird, nämlich der Mensch. Was passiert eigentlich mit dem Mensch, wenn jetzt hier künstliche Intelligenz sich verbreitet? Berühmt ist die Frage der Arbeitsplätze, weil solche künstlichen Intelligenzen, solche Programme natürlich menschliche Arbeit in der Automatisierung ersetzen können. Ja, es gibt Berechnungen, die sagen, dass eben ein knappes Fünftel der deutschen Arbeitsplätze durch den Einzug von künstlicher Intelligenz bedroht sein soll. Ja. Es gibt aber auch dann immer das Gegenargument, ja, das muss man ehrlichkeitshalber sagen. Es gibt dann auch immer das Gegenargument, dass aber durch künstliche Intelligenz natürlich ganz viele andere Jobs gefragt sind, ja, ist ja eigentlich auch irgendwie klar. Also es wird sich wohl, wenn man wohlwollend das Ganze betrachten möchte, einigermaßen die Waage halten, aber eben doch nicht so ganz, weil sich die Berufswelt verlagern wird, ja. Viel mehr Menschen werden natürlich im Bereich Digitales, Informatik, Daten, Computer und so weiter tätig werden. Und in anderen Arbeitsbereichen wird die Zahl der arbeitenden Menschen eben zurückgehen. Ja. Und dann sollte man wahrscheinlich auch viel mehr über den Faktor Mensch nachdenken, als man das landläufig tut. Das heißt, die Frage, die Sie sich jetzt natürlich alle schon gestellt haben, wozu braucht man eigentlich einen Mensch? Und in welchem Moment ist es denn noch wichtig, dass ein Mensch Dinge ausführt? Und in welchem Moment ist es vielleicht weniger wichtig, dass der Mensch das macht? ist es vielleicht eine Erleichterung, wenn eine künstliche Intelligenz das übernimmt. Und weil wir jetzt hier so im künstlerischen Kontext sind, das ist AIDA, also AIDA, wobei das AI von AIDA für Artificial Intelligence steht. Was hier gemacht wurde, ist, dass man tatsächlich ein KI-Programm zugespitzt. Ja, man kann es nicht provokativer machen. Ein KI-Programm, ein kreatives, eine generative künstliche Intelligenz in oder mit einem Roboter verbunden hat. Ja, und dieser Roboter, die AIDA, die malt eigene Bilder. Die stellt sich vor eine Leinwand und macht hier ein Selbstporträt. Die malt noch ganz vieles anderes und inzwischen wird es auch verkauft. Ja, so ist der Kunstmarkt halt. Das wissen Sie besser als ich. Das ist AIDA, ja. Und die Frage ist jetzt hier, wenn wir uns im künstlerischen Bereich bewegen, wem überlassen wir in Zukunft dieses Feld? Oder wie integrieren wir durchaus auch natürlich künstliche Intelligenz in dieses Feld? Bis zu welchem Moment lassen wir KI zu? Im Bereich der Kunst, ja, zum Beispiel. Und wo ist der Moment erreicht, wo wir sagen, nö, bis hier nicht weiter? Und wie begründen wir es eigentlich? Ja, wie begründen wir, dass eine künstliche Intelligenz nicht ein Gemälde machen darf? Das wird dann auch verkauft für einige 1.000, 10.000 Euro. Das sind Fragen, die sind offen und die kann man sich im gesamten kulturellen, künstlerischen Bereich stellen. Das hier sind Bücher auf Amazon, Literatur. Die sind alle von künstlicher Intelligenz geschrieben, von vorn bis hinten. Ja, da war kein Mensch beteiligt. Bücher komplett von künstlicher Intelligenz. Gegenbeispiel wäre dann irgendwie ein Autor, ja, ein Literat, der seine Bücher bei Amazon publiziert. Oder bei Filmen. Das ist eine Serie, eine Kinderserie, die ist komplett, die Handlung, die Geschichte, die Charaktere, das Aussehen, die ist komplett von künstlicher Intelligenz produziert. Da hat kein Mensch hat hier an diese Serie Hand angelegt, ja. Und in der Musik genau das Gleiche, ja. In München an der Hochschule für Musik haben sie vor kurzem eine Komposition aufgeführt, klassische Musik eigentlich. Eine Komposition, die komplett eine künstliche Intelligenz gemacht hat. Künstliche Intelligenz hat komponiert. Ja. An der Hochschule für Musik hat ein Professor mit seinen Studierenden das aufgeführt. Das Gegenprogramm wäre natürlich, dass man sich einfach im Orchester Beethovens 9 oder was auch immer anhört. Ja. Das sind Fragen, die sind offen und die werden beantwortet werden müssen. Das heißt, wo ist eigentlich der Mensch wichtig, wo nicht? Und warum ist der Mensch eigentlich wichtig in bestimmten Bereichen? Ja, das sind Fragen. Oder warum ist KI besser geeignet? Auch das kann durchaus sein. Ja, da gibt es sicher Bereiche. Wir haben vorher über diese Krebserkennung und so gesprochen. Es gibt sicher auch Bereiche, wo künstliche Intelligenz deutlich besser geeignet ist. Und das sind Fragen, die sind brutal schwierig, weil da begeben wir uns eben in einen Bereich. Das sind ethische und moralische Fragen natürlich. Gell? Das sind ethische und moralische Fragen und die sind schwierig. Und deshalb zum Schluss mit ganz wenigen Folien tatsächlich einfach noch ein Blick in die Zukunft. Ja. Was bringt die Zukunft? Und das weiß keiner, ich weiß es auch nicht. Aber was wir hundertprozentig wissen, ist, dass sich Grenzen verschieben. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einfach einstellen. Ja, da hilft nichts. Als man in Frankfurt diese Elektroausstellung 1891, die Glühbirne, ja, Elektrizität, als man die abgehalten hat, ja, mit solchen Lichtpavillons und so, da hat noch keiner, auch nur im Leisesten daran gedacht, dass irgendwann mal elektronische Fortbewegungsmittel auf der Straße rumfahren. Das war noch völlig undenkbar. Ja. Und das ist damit gemeint, mit Grenzen verschieben sich. Das heißt, im Kontext dessen, was wir heute uns angeschaut haben, gut, Kasparov, ja, Deep Blue. Und damals bei Deep Blue hat noch keiner dran gedacht, dass es mal Siri gibt. Und 2011, als Siri entwickelt wurde und alle begeistert waren, dass man mit seinem Smartphone reden kann, ja, da hat noch keiner darüber nachgedacht, dass es irgendwann mal ChatGPT geben könnte. Und heute haben wir jetzt ChatGPT, haben diese ganzen Generatoren, die Bilder machen und Filme und so weiter. Aber wir haben überhaupt keine Ahnung, was in 20 Jahren ist. Wir können es einfach nicht absehen, weil Grenzen verschieben sich. Ja, und das ist jetzt keine Aussage natürlich, was in der Zukunft ist. Aber das ist etwas, was vielleicht den Weg in die Zukunft irgendwie ja vielleicht auch angenehmer macht, ja, was das vielleicht spannend macht, ja, was vielleicht zu Neugierde führen kann. Sicher sind so ein paar Dinge, auf die uns künstliche Intelligenz wirklich intensiv hinweist. Das ist zum einen unsere Denkmodelle, die wir ganz traditionell, ich sag mal ein bisschen pathetisch, in der christlich-antik geprägten westlichen Welt haben, zumindest seit der Aufklärung, ja. Das sind Denkmodelle, die passen nicht mehr zu allen Problemen, auch nicht mehr zu allen Problemen, die künstliche Intelligenz mit sich bringt. Ja, da wird sich was verschieben, interessanterweise. In welche Richtung, wissen wir nicht. Dann lösen sich jetzt bereits Grenzen auf. Das ist das, was wir die ganze Zeit sehen. Grenzen zwischen Mensch und Maschine. Mensch und Maschine verbindet sich miteinander. Ja, die Maschine wird vermenschlicht. Vielleicht wird der Mensch maschinisiert. Auch darauf gibt's Hinweise. Der Mensch muss schnell sein und effizient sein und optimiert sein. Und wenn wir mal schlecht arbeiten, dann kommt gleich der Coach, ja, und macht uns wieder fit und so weiter. Das sind alles so Hinweise drauf, ja. Wer darf heutzutage noch einfach mal die Füße hochlegen und nichts tun, ja? Das ist schwierig heutzutage, ja. Das sind alles solche Anzeichen, dass sich auch da einfach so zwischen Mensch und Maschine und Technologie Grenzen verschieben. Und dann erleben wir alle. Und das haben wir gerade auch die ganze Zeit gesehen. Und das ist schwierig. Das ist eines der größeren Probleme vielleicht, diese Innovationswellen, dass immer was Neues kommt, was Neues, die erfolgen in wahnsinnig kurzen Abständen. Ja, wie gerade gesagt, ich meine, wir haben die Digitalisierung noch nicht mal verarbeitet, jetzt haben wir künstliche Intelligenz. Ja, da geht's einfach viel zu schnell voran. Und das ist etwas, auf was wir uns einstellen müssen. Ja, und ich meine, dann bemerken wir, das ist jetzt ein No-Brainer, könnte man sagen, ja, wir bemerken natürlich, dass die Technologie, die künstliche Intelligenz so langsam alles durchdringt. Ja. Es gibt echt keinen Bereich mehr, wo nicht irgendwie Digitalisierung und künstliche Intelligenz präsent ist. Und das ist miteinander vernetzt. Das ist miteinander global vernetzt. Und diese ganzen global vernetzten Sachen, die haben eben, wenn es Probleme gibt, keine saubere Lösung mehr. Ja. Weil, ein bisschen platt gesagt, in China denkt man darüber anders als bei uns. Und in Amerika inzwischen auch noch ganz, ganz anders als früher. Ja. Das heißt, diese ganze vernetzte Welt, wo die KI dazugehört, letztlich auch die Digitalisierung, die bieten keine eindeutigen Lösungen mehr. Da werden wir immer irgendwie auf Widersprüche und so weiter treffen. Ja. Deshalb, was können wir dagegen tun? Ja. Und ich weiß es auch nicht, ja, aber nur so ein paar Vorschläge, was man tun kann. Wir müssen mitmachen. Ja, also es bringt nichts. Die künstliche Intelligenz ist da. Die künstliche Intelligenz wird die Zukunft mitbestimmen. Wir müssen es nicht mitmachen passiv, aber wir müssen wissen, was es ist. Wir müssen es mal ausprobieren. Ja, wir müssen mal schauen, was man damit machen kann, damit wir uns ein Bild davon machen können. Ja, sonst ist es echt schwierig. KI nutzen und testen. Und wenn wir es getestet und genutzt haben, dann können wir immer noch sagen, nö, ist blöd. Aber wir müssen ran. Da hilft nichts, weil weg geht's nicht mehr. Die KI, künstliche Intelligenz bleibt. Und dann müssen wir das Ganze eben kritisch und reflektiert diskutieren. Ja. Nicht kommentarlos einfach annehmen und sagen, ja, das ist gut, oder Patientenkarte, die übernehmen wir jetzt halt einfach, gell, die digitale, sondern man muss ernsthaft überlegen und auch viel drüber diskutieren. Ja. Wo sind die Orte heutzutage, wo man diskutiert? Ja, weiteres Problem, Gemeindesaal vielleicht, aber wo auch immer, müssen wir natürlich tun. Dann müssen wir, und das habe ich jetzt zum Schluss versucht, ein bisschen stark zu machen, wir müssen den Menschen in den Vordergrund rücken. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Weil diese ganze Entwicklung ist, die ist, und das ist auch normal, gell, in einer neoliberalen Welt, die globalisiert ist, das ist alles ökonomisch getrieben. Ja, logisch. Ja, das ist es bei technischen Entwicklungen. Aber der Mensch, der kommt da manchmal unter die Räder. Und wir müssen, glaube ich, alle ein bisschen stärker an den Menschen und seine Verfasstheit denken. Und das ist jetzt total natürlich abgehalftert, aber letzten Endes für all das und diesen Umgang mit neuer Technologie, da braucht man halt letzten Endes wahrscheinlich eben doch das, ja, was heutzutage bei vielen so zu gähnen und schon wieder führt und Langeweile. Aber wir brauchen halt doch Leute, die breit gebildet sind. Wir brauchen Leute, die an Kultur interessiert sind. Wir brauchen Leute, die auch historisch denken können und ein bisschen aus der Vergangenheit Informationen ziehen und so weiter und so fort. Und damit bin ich am Ende. Ich meine, das ist das, was Sie hier machen. Ja, und deshalb ist so ein Kunstverein zum Beispiel und die Tätigkeit von einem Kunstverein essentiell wichtig. Ja, und vielleicht auch gerade jetzt in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung so wichtig wie noch selten zuvor, weil ich sag's gern nochmal, und bitte verstehen Sie es echt nicht falsch, ja, ich will hier jetzt nicht irgendwie Wirtschaft und Industrie und Wirtschaft kritisieren, ganz im Gegenteil, aber wir dürfen diese KI-Entwicklung eben nicht ökonomischen Entscheidungen überlassen. Ja, das ist eine ganz schwierige, fatale Sache. Vielen Dank.
Das war der Medienwissenschaftler Ralf Miklas Dobler über die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Er hat seinen Vortrag am 12. Mai 2025 beim Kunstverein Starnberg gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.